Wir sind jetzt im Psalm 72 am Ende des zweiten Buches. Die Psalmen sind ja aufgeteilt, wie Jörg schon erzählt hat, in fünf Bücher. Und Jörg fängt ja immer am Anfang an, ich fange am Ende an. Und wir wollen einfach die letzten Verse hier im Psalm 72 lesen und dann wollen wir auch zurück zum ersten Buch und die letzten Verse im ersten Buch und dann das dritte, vierte und fünfte Buch uns mal anschauen, was am Ende alle fünf Bücher, fünf Abschnitte des Psalmes zustande kommt. Was David bzw. die Söhne Asafs und alle anderen, die Psalmen mit komponiert haben, geschrieben haben, inspiriert natürlich durch den Heiligen Geist. Bei der Vorstandssitzung Stefan im Protokoll macht oder Peter oder egal wer schreibt, der ist ja nur ein Schreiber. Wichtig ist, wo die Inspiration herkommt und wir glauben, dass das Wort Gottes ja inspiriertes Wort, das heißt, die sind ja nur da Vessels, Gefäße, Schreiber. Und der Psalm 72 hier, Verse 18 und 19, sagt uns, David, ich komme noch dazu, wir glauben eigentlich, dass David dieses Gebet gesprochen hat, Solomon aber es geschrieben hat. Und in Vers 18 sagt David in sein Gebet, gepriesen sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Ja, gepriesen sei sein herrlicher Name ewiglich und die ganze Erde sei erfüllt von seiner Herrlichkeit. Hier bricht David aus in Anbetung. Jetzt am Ende des zweiten Buches. Und er sagt Amen, und als ob das nicht genügen würde, er sagt Amen, ja und Amen. So soll es sein, der Herr soll gepriesen werden. Das ist das, was am Ende dabei herauskommen muss. Wie gerade gebetet, wenn wir durch Tiefen und Höhen durchgehen, am Ende mit David wollen wir den Herrn preisen, denn dazu sind wir geschaffen. Gott anzubeten. Ziel und Sinn des Wortes, Ziel und Sinn Christi Weg hier auf Erden ist nicht nur, um uns zu erlösen, sondern dass Gott sich in und durch uns verherrlicht in Anbetung und in Danksagung. Und deswegen macht es uns so viel Spaß, hier anzubeten, oder? Wir können noch eine Stunde dran hängen. Warum? Dazu sind wir geschaffen. Und wenn du nicht den lebendigen Gott anbetest, wirst du irgendwann irgendwas anders anbeten, denn du bist ein Anbeter. Als junge Leute oft beten wir, wie ich als junger Mann, Sex an. Sex war mein Gott. Oder irgendeine Sucht, Zigarette, Alkohol. Wir greifen zu diesen Dingen in Not, in Freude. Warum? Weil sie unser Gott sind. Und ich darf mir da nichts vormachen. In meine Abhängigkeit. Wenn ich in der Not bin, greife ich zu dem, was mein Gott ist. Wenn es die Flasche ist, auch als Gläubiger, dann ist er noch nicht mein Gott, der über allem steht, sondern die Flasche ist dazwischen. Gepriesen sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Ja, gepriesen sei seine herrlichen Namen ewiglich und die ganze Erde sei erfüllt von seiner Herrlichkeit. Amen, ja und Amen. Und dann der letzte Vers ist so ein Abschluss. Zu Ende sind die Gebete Davids. Das ist hier der Abschluss, wie gesagt. Das ist sein Gebet, er ist alt geworden. Er liegt wahrscheinlich geschwächt im Bett. Und es kann sein, dass er nicht einmal in der Lage ist, zu schreiben. Und wir gehen davon aus, deswegen, wie bereits angedeutet, dass Salomo schreibt. Zu Ende sind die Gebete Davids, des Sohnes Isais. Zu Ende, oder? Eigentlich kann man das auch übersetzen, vollendet. Erfüllt. Gott ist ein Vollender und David war ein Mann nach Gottes Herz. David war auch ein Vollender. Er tat das, was Gott ihm nahegelegt hatte. Die Gesinnung seines Herzens war dem zu Ende zu führen, was er angefangen hat, und er war am Ende. Und er weiß, dass es von Gott kommt, diese Gabe zu vollenden. Gott ist ein Vollender, nicht ein Holländer, sondern ein Vollender. Am Ende sagt Jesus, es ist vollbracht. Wenn ich zurückschaue, wie geht's dir in meinem Leben? Wie geht's dir? Wie geht es dir in deinem Leben? Bist du ein Vollender? Wenn ich in den Keller reingucke, all die Dinge, die ich angefangen habe. Meine Frau hat eine Liste, sie erinnert mich immer daran. Peter, du solltest auch ein Holländer, ein Vollender sein. Bring das zu Ende. Ich kann zurückschauen zu Zeit in der Schule, Schulaufgaben, die habe ich nie zu Ende geführt. Ich habe einen Schreibtisch unten im Keller. Da sind stapelweise Briefe, die ich nie geantwortet habe. Dinge, die ich angefangen habe und nicht zu Ende geführt. Diese Dinge belasten uns. David war ein Vollender. Unser Herr ist ein Vollender. Lasst uns vollenden. Und lasst uns vollenden mit David und den Herrn loben. Dahin will er uns führen. Das erste Buch endet im Psalm 41. Und im Psalm 41, Vers 14, lesen wir genau dasselbe. Das Ende des ersten Buches. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, ja und Amen. Wir können auch eins weiterschauen. Das Ende des dritten Buches, das finden wir im Psalm 89 und Vers 53, steht: Gepriesen sei der Herr ewiglich. Amen, ja und Amen. Das ist das dritte Buch, jetzt das vierte Buch. Und das vierte Buch endet das im Psalm 106 und Vers 48. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk soll sagen, Amen. Und diesmal nicht Amen, sondern Amen und Halleluja. Und dann ganz am Ende, das ist Psalm 150, ist das ganze Psalm, im Psalm der Anbetung, das ganze Ding. Gott will in uns oder will uns zur Vollendung bringen. Und was passiert, wenn ich dorthin gekommen bin, wo Gott mich eigentlich haben will? Ich bete an. Jemand betete kurz, gerade als Stefan sagte, hier, lasst uns beten, betet doch. Und da war jemand, der sagte, hilf uns zu danken in der Not. in guten Zeiten und in schlechten Zeiten dir Dank zu bringen. Es ist ein Zeichen letzten Endes unser Vertrauen Gott gegenüber, wenn wir auch in der Not danken, weil wir wissen, er führt alles gut heraus. Psalm 150, Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligentum, lobt ihn in der Ausdehnung seiner Macht, lobt ihn wegen seiner mächtigen Taten, lobt ihn wegen seiner großen Herrlichkeit, lobt ihn mit Hörnerschall, lobt ihn mit Harfe und Laute, lobt ihn mit Tamburin und Reigen, lobt ihn mit Seitenspiel und Flöte, lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit wohlklingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Wir kehren jetzt zurück zu Psalm 72 und Vers 1. In diesem Psalm ist auch aufgeteilt, dass es diese Ordnung, die Ordnung Gottes, hilft uns in der Erinnerung. Da wo Ordnung ist, verstehen wir die Dinge viel deutlicher und vergessen sie nicht. Bei der Speisung der 5000, es waren ja mehr als 5000, es waren 5000 Männer und sicherlich 3.500 bis 4000 Frauen mindestens, die waren ja die meisten davon verheiratet und dann waren auch tausende von Kindern da. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, die sollen sich hinsetzen in schöne kleine Gruppen. 150. Alles geordnet. Wenn es da Chaos gewesen wäre, völliges, die hätten das nie durchführen können. Könnten die Menschen nie erreichen können. Aber du hast das gesamte Bild. Wenn du eine große Menge von Leuten hast, die einfach so zusammengeworfen sind, hast du gar keine Vorstellung von dem, was eigentlich Gott tut da. Welch ein Wunder das ist. Aber es ist alles aufgeteilt. Es war klar, Gruppen von 100, von 50. Und da hattest du den Überblick. Da wusstest du ganz genau, konntest genau sehen, wie groß und herrlich Gott ist, wie sehr er in der Lage ist, so viele Menschen zu speisen und ihr Hunger zu stillen. Und so ist dieser Psalm auch nochmal unterteilt in 5 Teile, Verse 1 bis 7. Es geht um den Messias und sein Reich. Ganze Psalm eigentlich, aber die Einleitung sehen wir, der Messias als der König aller Könige in sein Reich, Verse 8 bis 11, sein Reich als sein universales Reich, wo alle mit eingeschlossen sind, keiner vergessen wird. Verse 12 bis 14, die Wohltätigkeit seines Reiches. Er ist ein großer, ein mächtiger König, aber er ist zugleich ein barmherziger König. Man sieht, wie Gott mit seiner Kraft und Macht umgeht, anders als die Könige dieser Welt. Verse 15 bis 17, sein Reich ist nicht nur universal, sondern sein Reich ist unendlich, ewig. Es hört nie auf. Und Verse 18 bis 20, das ist so ein liturgisches Gesang, das ist das, was wir gerade gelesen haben. Vers 1, O Gott, gib deine Rechtsprüche den König und deine Gerechtigkeit den Königssohn. Wenn wir Luther lesen, steht in Vers 1 ein Psalm von Salomo, diejenigen, die Luther-Übersetzung haben, aber Schlachter und ich glaube auch Elberfelder übersetzen ein Psalm für Salomo. Auch wie Luther. Also Schlachter übersetzt für, King James übersetzt auch für. Was ist das nun? Ist es ein Psalm, das Salomo geschrieben hat, oder ist es ein Psalm, das David geschrieben hat? Die meisten Ausleger, fast ohne Ausnahme, unterstreichen das, was ich gerade gesagt habe in der Einleitung. David ist alt und er ist zusammen mit Salomo und betet, inspiriert durch den Heiligen Geist. Und er betet ein Gebet für seinen Sohn. Also beide stimmen. Dann David schreibt diesen Psalm für seinen Sohn Salomo. Aber es ist ein Gebet, wie wir am Ende lesen, im letzten Vers, ein Gebet, ein Lobgesang von David. Das sind seine Worte. Und das gilt nicht nur für Salomo. Salomo nimmt diesen Psalm für sich. Er kann sich so sehr identifizieren mit dem, was sein Papa gerade betet. Kennt ihr das in Gebetsgemeinschaft? Da macht jemand den Mund auf und denkt, Mann, gerade das wollte ich sagen. Das habe ich auch aus dem Herzen. Oh, schade, du hast mir mein Gebet weggenommen. Salomo kann sich so identifizieren mit Papas Herz. Und er nennt es mein Psalm. Und er nimmt das, und viele Ausleger meinen, die können einfach Salomons Fähigkeit zu schreiben. Ich verstehe da nichts von. Ne? Also literarische Gaben, also schreiben oder nicht schreiben, können jetzt im Sinn der Kunst. Aber das soll so sein, dass diese Weisheit und diese Fähigkeit, die Salomo hatte, mit der Sprache umzugehen, hier in diesem Psalm sich eigentlich äußert. Also ich gehe davon aus, dass es so ist. Aber wie gesagt, diese Dinge, die aus dem Geist Gottes kommen, Gottes Stimme, das ausgesprochen wird von jemand anders, wir können uns so damit identifizieren, dass wir sagen, es ist mein. Und das soll so sein, wie Salomo das empfunden hat mit dir und mit mir. Dieser Psalm von David gilt Salomo. Das Wort Gottes gilt dir. Es ist deins. Die Zusagen Jesu Christi im Wort sind für dich, nimm die an. Sag wie Salomo, mein Psalm. Ein Psalm von Salomo. Oft bei Pastoren fragt man sich, ja, wo, oder Bibellehrer, oder Evangelisten, sagt man, oder christliche Schriftsteller, wo haben die das her? Und man meint, man muss immer irgendwie ganz vorsichtig sein und man muss dann sagen, ich zitiere. Alles, was gut und richtig ist, alles, was weise ist, kommt woher? Vom Herrn. Ist sowieso nicht auf deren Mist gewachsen. Wenn es überhaupt was wert ist, dann ist es vom Herrn. Und wir zitieren nur den Herrn. Und das ist für uns alle. Das Wort hier heute Morgen ist nicht nur für Salomo, es ist für dich und für mich ganz persönlich gemeint. Wir haben ein großes Problem, sogar in der evangelikalen Szene heute, dass die Liberalisierung des Wortes Gottes, das ist keiner gemeint. Ich weiß nicht genau, könnte das heißen, könnte das heißen. Ja, das war nur fürs Volk Israel, das waren für die Heiden und dies, man teilt das alles auf und am Ende bleibt nichts, gar nichts. Keiner fühlt sich angesprochen, keiner ist angerührt, keiner ist bewegt. Das Wort ist für dich und für mich. Die Bibel hier ist ein Liebesbrief. ein Joseph, ein Ute, ein Benny, ein Tobi, ein Rainer, ein Franziska, ein Ina. Du bist hier gemeint. Und wir müssen das glauben. Es wird ja aktiv durch dem, dass wir einfach Gott das vertrauen, dass er mit uns reden kann. Dass er uns erreichen kann. In unserer Begrenztheit und Unzulänglichkeit. Dass er mit uns spricht, dass er uns führt. Ganz persönlich, glaub's mir. Es hat 70 Jahre lang gedauert. Aber ich glaube das vom ganzen Herzen. Gott ist lebendig und ewig und ganz persönlich. Und er sieht deine Not. Er sieht deine Zweifel. Er sieht deine Übertretung. Er sieht deine Unaufrichtigkeit. Er sieht es und will dich anrühren und heilen, reinigen und aufrichten. In der großen Not in unserer Familie vor mehr als 30 Jahren im Leben einer unserer Kinder hat Gott uns ein Vers gegeben. Wir waren verunsichert. Wir wussten nicht, wie es weitergeht und ob es überhaupt weitergeht mit unserem Sohn. Wir wussten das nicht. Die Ärzte konnten uns das nicht sagen. Was alle uns sagten, war eigentlich nur alles Hiobs Botschaft. Dann kriegten wir ein Wort von Gott. Und es war nicht auf uns dirigiert, sondern auf unser Sohn. Und das Wort ist: Ich habe dich bei Namen berufen. Du bist meins. Ich habe dich geschaffen. Du bist mein Gedanke. Du bist mein Herzenswunsch. Ich wünsche mir eine persönliche Beziehung mit dir. Ich will dir helfen. Ich werde dich begleiten und dich schützen. Ich würde dich bewahren wie mein Augapfel. Dir wird nichts passieren. Du bist mein. Und das gilt dir und mir. Also das Wort hier ist ein Wort von David für Salomo. Er nimmt das an, als sein eigenes Gebet. Er kann sich so sehr damit identifizieren. Er sagt: O Gott, gib deine Rechtssprüche den König und deine Gerechtigkeit den Königssohn. Wir wissen, dass Salomo der weiseste Mensch ist, war, der jemals gelebt hat und jemals leben wird. Das Wort Gottes sagt uns das. Lasst uns mal nachschlagen. Und zwar 1. Könige 3. Und eigentlich der ganze Kapitel, aber dazu haben wir nicht die Zeit. Hier hören wir Salomos Herzenswunsch. Und ich glaube, dass er das betet, weil er dies in seinem Papa gesehen hat. David war nicht der Intellektuelle. Der war ein einfacher Mann von Natur her. Sagt nicht David der Dumm, das will ich nicht sagen. Aber David war Hirte. Und von der Familie wurde er nicht gesehen. Und als Samuel kommt, vergesst Papa und die Brüder alle, dass sie überhaupt David dazugehört. So unwichtig war. Er war draußen, weit weg bei den Schafen. Die hatten ihn völlig vergessen. War kein auffälliger Mensch. Er drängte sich nicht auf. Er war ein ruhiger Typ. Aber dennoch war David weise. Und Salomo hat das gesehen, obwohl er nicht so der Studierte war, wie Salomo ja war eigentlich. Hat er gesehen, dass David etwas mehr hat als Verstand. Etwas mehr als ein Studium. Etwas mehr als ein, wie heißt das auf Deutsch, Degree. Hatte nicht Bachelor of Science, Master of Arts. War einfacher Mensch. Er hatte Weisheit. Und Salomo selbst hat sich danach gesehnt. Und dann sagt er in Kapitel 3 zu seinem Herrn, sagte, so gib du, in Vers 9, deinen Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten verstehe. Das ist ja gerade das, was wir hier im Gebet, im Psalm 72 lesen. Dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist, das ist Weisheit. Das gehört also mehr als Verstand dazu. Denn wer kann dies dein großes Volk richten? Er sieht die Verantwortung. Sein Intellekt reicht nicht. Er braucht Weisheit. Und es war dem Herrn wohlgefällig, dass Salomo um dies bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du um dies bittest und nicht um langes Leben, Reichtum und den Tod deiner Feinde bittest, sondern um ein Einsicht zum Verständnis des Rechts. Siehe, so habe ich nach deinen Worten gehandelt. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir, das, was ich sagte, nicht gewesen ist und ist und deinesgleichen auch nach dir nicht aufkommen wird. Wenn ihr Zeit habt und die Geschichte, den Kapitel nicht kennt, liest doch die Geschichte Salomos in sein weises Urteil über die Huren und das Kind. Das ist im selben Kapitel. Das ist Wahnsinn. Da spricht die säkulare Welt von. So viel Weisheit. Also, Salomo in all seine Fähigkeiten und Begabungen ist angerührt vom Papas Gebet und nimmt das für sich und sagt, gib mir Weisheit. In dieser Verantwortung brauche ich Weisheit. Wir brauchen Weisheit. Deswegen ist das Wort ganz persönlich für dich und für mich in unserer Verantwortung. Wenn du Mutter bist, brauchst du Weisheit. Im Umgang mit das ganze Geld, was dein Mann immer nach Hause bringt. Als Eltern brauchen wir Weisheit im Umgang mit unseren Kindern. Es ist nicht so, ich schaue zurück und ich denke, Peter, du hast so viele Fehler. Und ich habe meine Söhne und Töchter oft gesagt, vergib mir. Es war nicht gut. Es war nicht richtig. Es war nicht weise von mir. Es war unweise. Es war so aus dem Bauch. Und es war nur eiskalten Verstand. Da war keine Weisheit drin. Da habe ich unweise gehandelt. Wir brauchen Weisheit. Wir müssen füreinander beten. In unserer Verantwortung. Uns selbst nach Weisheit ausstrecken. Jakobus spricht davon. Also ein König braucht Weisheit. Aber der ganz normale Christ braucht Weisheit. Gerade für Markus wurde gebetet, dass er Glauben und Stärke und Weisheit hat. Für die Aufgabe, die er hat in Indien. Zu unterscheiden. Ne? Das, was wir gerade gelesen haben, was gut und böse, da musst du weise sein. Ne? Bei Bayern München können die nicht unterscheiden, was gut und böse ist. Ist super geil, stehen alle da hinten, sind alle Verbrecher, verstehst du, und Betrüger. Aber die fanden das geil. Ja, das ganze Publikum, der ganze Verein, alle Fans haben uns gelobt. Während sie Scheiße bauen. Ist wirklich so. Und sogar die säkulare Presse, und darüber habe ich mich gefreut, stellen das Ganze in Frage. Das fand ich so mutig. Das sachliche Beurteilung von dem, was da abgeht in dem Verein. Wir brauchen das überall. Unser Ältesten brauchen, unser Pastor braucht das, Weisheit. Es ist unheimlich wichtig, dass wir weise sind im Umgang mit Menschen. Dass wir einander nicht unnötig strapazieren. Und na, nicht unnötig, wohl bemerkt, nicht unnötig verletzen. Es ist oft nötig gewesen, dass Gott mich verletzt. Und es ist auch oft nötig gewesen, dass mein Bruder oder Schwätzer mich verletzt hat. Ungetroffen hat und es war gut. Mein Vater hat mich oft verletzt. Und ich bin für diese Verletzung dankbar. Die Merkmale sind noch da. Ich sehe die Wunden. Und ich bin so dankbar, dass Gott mich auf verschiedenen Weise zurechtweist und züchtigt. Er ist weise. Und ein Vater, der weise ist, und eine Mutter, die weise ist, wird dich verletzen. Das bleibt nicht aus. Es gehört zur Korrektur dazu. Und deswegen sagt David, und das ist hammerhart, das ist mehr als Verletzung. Psalm 119. Ich danke dir, Herr, dass du mich gezüchtigt hast. Ich danke dir, Herr. Können wir das mit David beten? Dass du mich gebrochen und gedemütigt hast. Ich weiß es nicht, wie es euch geht. Ich bin so selbstgerecht, so sehr von mich selbst überzeugt. Ich mache alles richtig. Ich bin Gott so dankbar, dass er das aufdeckt und mir zeigt, wer ich eigentlich bin. Ich bin schon 70 Jahre dabei und ich habe den Eindruck, der fängt erst an. Die Party geht jetzt echt richtig los. Und es mag verdreht klingen, es aber nicht so, das ist so gut. Ich liebe ihn dafür. Wir brauchen Weisheit. Und es ist jetzt nicht nur dem König, und wir lesen später, wenn wir Zeit haben. Nein, nie, das ist nicht wahr. Nein. Fummelst du da mit der Ohr rum, Achim? Das gibt's nicht. Wir müssen das überspringen. Von Jesus wurde gesagt, na, dass er selbst die Weisheit ist. In ihm. Jesaja 11, die ersten Verse. Salomo Weisheit. Der Messias Weisheit. Aber auch für dich und für mich, da ist eine Verheißung, ganz persönlich. Siehst du, dieses Lied, dieser Psalm ist nicht nur für David und für den Messias, sondern es ist für dich. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, die Voraussetzung ist, dass ich erkenne, dass ein Mangel vorhanden ist. Glaubst du das? Wenn du es nicht glaubst, wirst du es nicht kriegen. Es mangelt. Es mangelt bei mir an vielen Ecken. Es mangelt mich so sehr als Mann, dass er mir eine Gehilfen gibt. Und erst durch diese Gehilfen ist unsere Beziehung eins und vollkommen. Wir brauchen einander. Ich kann nicht ohne meine Frau. Ohne meine Frau wären diese Kinder nicht da, die so viel Unheil und Ärger verursachen in der Gemeinde. Wir müssen diesen Mangel erstmal erkennen und erbitten. Wir müssen flehen. Und ich sage euch, gerade gestern habe ich gesagt, vorgestern Jörg gesagt, ich habe mich am Anfang meines Dienstes, tue ich immer noch so geschämt. So geschämt. Meine ersten Predigten, das waren, sind immer noch schlecht. Ne? Das war unter alles auch. Das war schlimm. Ich stand da vorne und wusste nicht, wirklich hatte den Faden völlig verloren, habe da Verse gelesen, einer nach den anderen, ohne Zusammenhang, und habe so einen roten Kopf und habe gesagt, Jesus, das machst du nie wieder mit mir. Da stelle ich mich, ich mache mich doch nicht zum Affe. Ja, er musste mich demütigen. Der Missionarssohn, das kommt alles automatisch, aus guter Familie, ne? Verstehst du? Du bist wer? Gott musste mir zeigen, dass großer Mangel da war, auch als Pastor, dass ich lernen müsste, Pastor zu werden. Ich war noch kein Pastor, bin ich heute immer noch, ich bin immer noch in diesem Prozess des Lernens. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden, ohne zu zweifeln. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von Gott, von den Herrn empfange. Ein Mann mit geteilten Herzen, unbeständig in all seinen Wegen. Du musst bitten und glauben, Gott tut das. Ich kann mich darauf verlassen, und wenn ich es empfange, ist es von Gott und gut und richtig, und ich tue sichere Schritte in eine Richtung. Ich muss glauben, dass Gott durch ein schwaches Gefäß einen nichtigen Menschen wirken kann und große Dinge tun kann. Das muss ich glauben. Da muss ich fest dran sein. Sonst brauche ich erst gar nicht. Wenn ich bitte, ich denke, ja, wer weiß, vielleicht weiß Gott, vielleicht doch nicht. Was meinst du denn dazu? Ne? Lies mal ein Buch hier dazu oder so. Nein, wir bitten und glauben, dass Gott gibt. Er will geben, aber wir müssen glauben. Wir müssen ihm vertrauen auf sein Wort. Und dieses Vertrauen am Wort ist ja durch diese Zweifel, ne? Diese ganzen Pastoren und Bibellehrer, die werden hin und her geworfen wie Wogen im Meer, wie Wolken im Himmel. Du kommst raus aus der Gemeinde, weißt eigentlich gar nicht, was das Wort ist. Wäre ich bloß nicht hingegangen. Oh Gott, gib dein Rechtssprüche den König und deine Gerechtigkeit den Königssohn, damit er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deinen Elenden nach dem Recht. Lass die Berge von dem Volk Frieden spenden und auch die Hügel durch Gerechtigkeit. Erschaffe den Elenden des Volkes Recht. Erhelfe den Kindern, den Armen, und zertrete den Gewalttätigen. Jetzt diese Gabe, Recht zu richten, das braucht auch gerade ein Richter. Die Schiedsrichter haben es nicht, das wissen wir. Ein Richter muss Recht verstehen und er muss Recht richten. Sachlich, objektiv, unbeeinflusst von Geld, Macht. Das ist ein guter Richter, der ein gerecht ist. Und Gott ist ein gerechter Richter, aber er ist nicht nur gerecht. Und das sehen wir hier in diesen Versen. Er ist gerecht und barmherzig, genau das. Die Richter, die Könige, diese Welt, die Herrscher, die Politiker, die richten mit solcher Härte, ohne Gnade und Barmherzigkeit. Aber der rechte Richter, der richtet zu Recht, der setzt sich ein. Er wirkt durch diejenigen, denen es nach Gerechtigkeit, Matthäus, 5 durstet und hungert. Weißt du, wenn es dir nach Hunger, nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, wer Gott dir Weisheit geben? Es muss aber dieser tiefe Wunsch, siehst du das nicht? Wir empfinden das doch alle, wenn wir die Situation weltweit sehen heute. Die Ungerechtigkeit unter den Völkern. Die Unverschämtheit in der Politik. Die Härte und Gleichgültigkeit in unserem eigenen Land. Schwachen, armen Menschen. Frauen, die alleine stehen sind. Kleine Kinder, wie sie missbraucht werden. Alte Menschen, wie die zu Tod getreten werden. Hunger und Not weltweit. Weil die reichen Länder für sich schäfeln, ist das richtige Wort. Und lassen den anderen in der... Uns durstet es doch jeden Tag, wenn ich Zeitung lese. Hunger und Durst, das geht nicht her. Ich halte es hier nicht mehr aus. Komm, Herr Jesus, komm bald. Richte du das zurecht, und das ist hier ein Zuspruch, eine Voraussage, dass der Messias kommen wird. Das ist jetzt, das Wort ist nicht nur für Salomo, sondern das ist ein Wort, das ausgerichtet wird auf die Zukunft, aus dem tausendjährigen Reich, wo Gott in Gerechtigkeit richten wird und Ordnung sein wird und Gerechtigkeit, wo keiner missbraucht wird. Und wir haben das bis zum gewissen Punkt gesehen, auch in der Geschichte vorher. Wir sehen Gottes Treue und Gottes Gerechtigkeit sein eigenes Volk gegenüber. Das tausendjährige Reich ist etwas, was uns bevorsteht. Wir können aber so eine Art Vorläufer von dem, was David hier sagt, inspiriert durch den Heiligen Geist. Es kommt eine Zeit, wo Frieden sein wird, wo Gott für Gerechtigkeit sorgen wird, für Witwen, für Waisen, für die Schwachen, diejenigen, die missbraucht werden. Er wird sich dazwischen stellen und wird das nicht zulassen. Er wird Ordnung schaffen. Aus diesem Elend heraus wird er Ordnung schaffen. In die Geschichte Israels sehen wir, und wir erleben das eigentlich persönlich, ne? Israel, das jüdische Volk, hat doch Jesus den Rücken gekehrt, oder? Wir wollen ihn nicht, seine Herrschaft. Wir wollen nicht, dass er über uns herrscht. Wir wollen ihn nicht als König. Und 70 Jahre danach wurde Israel platt gemacht, Jerusalem platt gemacht von den Römern. Und danach hört man eigentlich nichts mehr. Die Juden werden zerstreut in aller Welt. Und zurück bleibt eine Wüste. Über etwa 1800 Jahre. Das ganze Gebiet, das interessiert kein Mensch. Man sagt, dass bis zum Jahre etwa 1870 da nur Skorpione und Schlangen gelebt haben. Mark Twain schreibt über seinen Besuch damals, Ende des 19. Jahrhunderts, und schreibt, das ganze Land ist wie eine Wüste. Es sind ein paar Nomaden hier und da, ist aber nichts mehr. Und 1948 wird der Staat Israel gegründet. Und da fängt es an. Menschen anfangen zurückzukehren zu dieser Wüste aus aller Welt. 1967 haben wir den Sechstagekrieg, wo die ganzen arabischen Länder drumherum das sehen, dass da etwas entsteht. Ein Reich entsteht. Dass es anfängt zu blühen. dass Menschen zurückkehren und sie wollen das gleich auslöschen. Und mit Hunderte von Tausenden von Soldaten ringsherum aus 3 verschiedenen Völkern versuchen es zu vernichten. Ein paar Juden mit Panzer, das waren LKWs mit irgendwie Metallplatten davor, das waren gar keine richtigen Panzer, kämpfen gegen Tausende und Abertausende von Panzern und gewinnen diesen 6-Tage-Krieg. Danach kehren mehr zurück. In den 90er Jahren, Ende der 80er, 90er Jahre, gibt es diese Luftbrücke von Nordafrika nach Israel. Innerhalb von ein paar Tagen kehren 100.000 Juden aus Afrika zurück. Und Jesaja und Hesekiel erzählen uns darüber. Sie sagen uns im Voraus, das wird geschehen. Gott wird das aufrichten. Und heute Israel? Und das sagen uns die Propheten. Ich habe die Zeit, die Zitate nicht zu lesen. Die kannst du in Jesaja und in Hesekiel finden. Die Völker werden zurück, das Volk wird zurückkehren und es wird blühen und gedeihen. Und die Welt wird davon ernten, von diesen Früchten. Und ich bin mittendrin in den 90er Jahren da gewesen, das erste Mal. Du kommst da rein mit einem Flugzeug, du denkst, du bist im Garten Eden. Aber Anfang oder Ende des 19. Jahrhunderts war es eine Wüste. Gott verheißt hier ganz persönlich sein Volk etwas. Und obwohl das, was hier gemeint ist, diese Zeit der Frucht und der Freude und die Herrlichkeit Gottes, wie im tausendjährigen Reich noch nicht da ist, sie ist aber, wir sehen diese Vorläufe, diese Erscheinung von dieser Verheißung auch in unserer Zeit. Gott ist treu und er tut das, was er sagt. Wir lesen hier, so wird man dich fürchten, solange die Sonne besteht und der Mond von Gerechtigkeit zu von Geschlecht zu Geschlecht. Er wird herabkommen wie Regen auf die Aue, wie Regenschauer, die das Land bewässern. In seinen Tagen wird der Gerechte blühen und Fülle von Frieden wird sein, bis der Mond nicht mehr ist. Denn lesen wir auch später im Psalm, von dem Überfluss an Getreide, Vers 16. Es wird Überfluss an Getreide sein im Land bis hinauf zu den Berghöhen. Also Getreide wächst normalerweise nicht auf Berghöhen. Getreide wächst in den Tälern. Aber die Fülle, die wir im tausendjährigen Reich haben werden, wenn einmal der gerechte König regiert, der barmherzige und gerechtige Herrscher und König, das wird herrlich sein im tausendjährigen Reich. Aber wie gesehen, dazwischen gibt er uns so eine Art Spritze der Hoffnung, in denen er zeigt, in unseren Tagen, diese Dinge, die wir heute sehen können, davon haben die Propheten vor Hunderten von Jahren gesprochen und die treffen ein. Psalm 72 ist persönlich für dich. Das, was Gott sagt, das tut er. Und wie gesagt, das ist ein Wahnsinnsvorrecht, dass wir das sehen und erleben können, wie sein Volk zurückkehrt und wie das Land blüht und so stark wird, dass andere Länder drumherum doch neidisch werden, oder? Da ist vielleicht Reichtum an schwarzem Öl, aber das Reichtum, was das Volk Israel hat, durch die Zuneigung und Liebe, durch die Treue Gottes, ist nicht da. Und er wird herrschen, Vers 8, von Meer zu Meer und von Strom bis an Ende der Erde. Vor ihm werden sich die Wüstenvölker beugen und seine Feinde werden Staub lecken. Gott ist ein Gott, ein gerechter Gott, ein barmherziger Gott, aber es hat Konsequenzen. Der Mensch muss drauf eingehen. Wenn ich auch als Heide auf diesen Gott der Juden, diesen Gott in Israels eingehe, dann erlebe ich Barmherzigkeit. Wenn ich mich wehre und Nein sage und mich nicht füge und ihn nicht annehme, werde ich Staub beißen. Die Könige von Tarsis und von den Inseln werden Gaben bringen. Die Könige von Saba und Seba werden Tribut einrichten. Alle Könige werden sich vor ihm niederwerfen. Alle Heidenvölker werden ihm dienen. Wir kommen nicht drum rum. Alle Knie werden sich beugen. Es kommt der Tag. Dann denke ich mir, aber als junger Mann, als ich das begriffen habe, ein junger Mann, ich war 30, entweder beuge ich mich freiwillig jetzt, oder es kommt der Tag, wo ich mich beugen muss, mit allen Rebellen. Also mache ich es jetzt, lieber jetzt, freiwillig. Denn hier sehen wir wieder im Vers 12 Gott der Barmherzigkeit, denn er wird den Armen retten, wenn er um Hilfe schreit, wenn er um Hilfe schreit. Und den Elenden, der keinen Helfer hat. Über den Geringen und Armen wird er sich erbarmen und die Seelen der Armen retten. Er wird ihre Seele erlösen aus Bedrückung und Gewalt. Und ihr Blut wird kostbar sein in seinen Augen. Und er wird leben. Und man wird ihm vom Gold aus Saba geben. Und man wird alle Zeit für ihn beten. Täglich wird man ihn segnen. Hier sehen wir unser Ziel, unsere Aufgabe, unsere Berufung, Anbeter zu sein in alle Ewigkeit. Und er wird leben und man wird ihm vom Gold aus Saba geben und man wird alle Zeit für ihn beten. Täglich wird man ihn segnen. Er wird Überfluss an Getreide sein im Land bis hinauf auf die Bergspitzen. Wie der Libanon werden seine Fruchtbäume rauschen und sie werden hervorblühen auf der Stadt wie das Gras auf dem Land. Sein Name bleibt ewiglich, sein Ruhm wird wachsen, solange die Sonne scheint. Also sein Name bleibt. Uns ist nur ein Name gegeben und das ist der Name des Königs, der Messias. In der Apostelgeschichte wird uns gesagt, in Kapitel 4, dass es nur einen Namen gibt unter der Sonne, wodurch wir erlöst werden. Und das ist der Name Jesus. Hier in diesem Psalm ist Jesus gemeint. Jesus ist der König, der Gerechte, der barmherzige König, der in Ewigkeit in Gerechtigkeit regieren wird. Sein Name bleibt ewiglich. Sein Ruhm wird wachsen, solange die Sonne scheint. In ihm werden gesegnet sein alle Heiden. Sie werden ihn glücklich preisen. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir mit deinem Wort ganz persönlich gemeint sind. Wir danken dir dafür, dass du uns Hoffnung machst auf dem, was da kommt, auf dem tausendjährigen Reich. Und wir danken dir für die Zeichen an dein Volk, ein Volk, das dich gar nicht annimmt, gar nicht kennt als Erlöser. Nach wie vor zum größten Teil dir den Rücken zuwendet und sagt, du bist nicht unser König. Doch erbarmst du dich dein Volk in Liebe, in Geduld, in Barmherzigkeit und in Gnade, Herr. Und wir preisen dich für deine Gnade über Israel. Wir preisen dich für deine Gnade über das neutestamentliche Volk. Und wir preisen dich für deine Gnade über uns. Wir danken dir, dass du ein gerechter und gnädiger Gott bist, der streitet für die Schwachen, für die Einsamen, für die Kranken. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, auch heute hier in der Gemeinde, in deine Gemeinde weltweit. Mach du uns zu Licht und Salz. Schenk, dass unser Leben Wurzel und Licht bekommt. Durch dem, dass wir dein Wort persönlich nehmen für uns. Ich habe dich bei Namen berufen. Du bist gemeint. Du bist mein, sagt Jesus. Mein Leben
habe ich für dich gegeben. Solch ein König bin ich, der seine Herrlichkeit aussieht, Mensch wird und stirbt als Verbrecher am Kreuz, weil ich dich liebe, weil ich in dein Herz herrschen will, als König. Ich will den Platz einnehmen, der mir gebührt, als König. Und wir danken dir, Jesus, dass wir von Tag zu Tag dazulernen. Wenn du in unser Leben herrschst, da kommt Frieden und Ruhe. Ja, da blüht alles auf. Da entsteht Frucht. Da entsteht Ruhe und Frieden. Bitte, Herr, schenk, dass wir uns freiwillig dir beugen und dich anbeten mit David als Herr und Herrscher über alles.